Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind jetzt hier beim ABS-Magazin wie jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr. Und damit ihr wisst, was wir eigentlich so hier machen für euch. Es geht nämlich nicht nur um die Buchmesse, die gerade eben die Felicitas vorgestellt hat. Es geht hier noch weiter und viel mehr über die Bücher. Aber vorab, damit ihr wisst, wo wir sind.
Karl. Karl, wach auf. Ich höre da was. Hör doch, da ist was. Ich höre es genau.
Ach, da ist nichts. Schlaf weiter, Marie.
Also jetzt hörst du es auch?
Ich weiß nicht.
Hör genau hin. Da.
Also, wenn ich genau hinhöre, dann beim ABS-Magazin auf Radio X.
Was sagst du?
Ach, immer mittwochs um 4. Aber nachmittags.
ABS-Magazin, Arbeit, Bildung und Soziales. Mittwochs, 16 Uhr auf Radio X. Wir machen, was wir wollen.
Genau, jeden Mittwoch von 4 bis 5, in dem Falle nur 4 bis 5, nicht nachts. Nein, es ist immer mittwochs, nachmittags, 16 bis 17 Uhr. Und hier ist ein fliegender Wechsel. Das eine Buch geht raus und noch ein Buch geht mit raus. Ein anderes Buch kommt hier rein und flattert daher. Ihr seid heute beim ABS-Magazin am 19. Oktober 2016. Und wir eben gerade auch in der Vorsendung erfahren habt, hat die Buchmesse begonnen. Und heute Morgen um 10 Uhr ging's los. Ich persönlich war noch nicht da. Mal schauen, was so passiert und ob wir das noch hinkriegen, die nächsten ein, zwei Tage da mal reinzuschnuppern als Radio X Redakteure und Redakteurinnen. Gucken wir mal. Ich habe natürlich mir gedacht, Buchmesse, sicherlich, klar, Bücher, ja. Es gibt unterschiedliche Produkte auf der Buchmesse, wie ihr gerade auch gehört habt in der Vorsendung. Mir ging es eben gerade um eine ganz andere Art von Büchern und das ist dieses Jahr, soweit ich weiß, ein Jubiläum von der Gegenbuchmesse 2016. Und dazu habe ich zwei Gäste eingeladen. Einmal die Veranstalterin vom Club Voltaire. Herzlich willkommen. Jetzt erstmal die Viktoria Knapp. Sei gegrüßt.
Knopf,
ja, genau, Entschuldigung.
Danke.
Genau, sei gegrüßt. Und Michael Koch hier heute als Autor eines Buchs, das heute Abend im Club Voltaire vorgestellt wird. Schönen guten Tag, Herr Koch.
Hallo,
ja. Grüß dich. Ich freue mich erstmal, dass ihr Zeit gefunden habt, jetzt so an einem Nachmittag, 4 bis 5 Uhr, nicht nachts, sondern tagsüber, hier vorbeizuschauen. Es ist ja eigentlich Arbeitszeit. Ja, wir fangen mal direkt an. Also Club Voltaire. Ihr kennt es, das ist mitten in der Stadt, in der Nähe vom Opernplatz, ein Club, das es eigentlich jetzt schon seit, ja, über 54 Jahre. Und dort findet auch die Gegenbuchmesse statt. Das ist einer der Veranstaltungsorte, aber es gibt noch mehrere Veranstaltungsorte in der Stadt. Das ist einmal das Exzess in der Au. Dann gibt es auch im Fettwort Trejeux, also im Klapperfeld. Und das war's eigentlich, ne? Das sind so die Orte, wo man die Bücher lesen oder beziehungsweise vorgelesen bekommt, die nächsten Tage genauso oder gleichzeitig zur Buchmesse. Viktoria Knopp, du selber organisierst jetzt seit einigen Jahren die Veranstaltung Gegenbuchmesse im Club Voltaire.
Ja, gemeinsam mit zwei Kollegen. Mhm. Und es läuft ja alles ehrenamtlich. Und seit 2006 bin ich über die Kunstgesellschaft zum Club Voltaire, zur Programmgruppe gestoßen. Und inzwischen arbeite ich dann nur noch ein bisschen mit für diese Gegenbuchmesse. Es sind ja 4 Veranstaltungen jedes Jahr, möglichst breit gefächert. Wir kriegen immer reichlich Anfragen von kleinen Verlagen, die wir gerne unterstützen. So haben wir jetzt als erstes die Veranstaltung heute Abend, Ein Leben für die Freiheit mit dem Traumfänger.
Ja, da kommen wir später nochmal dazu.
Gut, dann morgen ein Ja, eine Lesung mit Volker Hermsdorf und Hans Mutroff zu Kuba, Aufbruch oder Abbruch.
Aha, bevor wir aber da nochmal zum Programm gehen, ich würde mich erstmal sehr freuen, dass du persönlich etwas über dich erzählst. Ja. Also ich meine, du organisierst das jetzt schon seit einigen Jahren im Club Voltaire. Du selbst kommst, bist eigentlich keine Autorin, hast aber einen kleinen Verlag, der nennt sich
Libroletto, ein kleiner Hörbuchverlag.
Genau, und das wäre jetzt erstmal auch so meine Frage gewesen, was hat dich denn animiert jetzt mal vor 6 Jahren da im Club Voltaire einzusteigen und die Gegenbuchmasse zu organisieren?
Ja, weil ich ein bisschen Ahnung habe vom Verlagswesen. Vor über 30 Jahren habe ich eine Ausbildung in der Stadtbücherei gemacht, später Abitur auf dem zweiten Bildungsweg und arbeite seit über 10 Jahren in einem kleinen Verlag und bin eigentlich seit 2004 immer auf den Messen unterwegs. Ja, so bin ich dann dazugestoßen, um einfach mitzuentscheiden, mitzuberaten, welche Lesungen wir anbieten können, weil ja Club Voltaire auch ein bestimmtes Publikum hat. Und das soll auch entsprechend gut bedient werden, eben. Mhm. Zum Beispiel hatten wir im vergangenen Jahr den Papyrossa Verlag, den konnten wir dieses Jahr nicht reinnehmen. Dann habe ich halt mich umgeguckt und habe halt die Südseite in der Nationale Buchhandlung gefunden. Mhm. Da findet halt von Papyrossa dieses Jahr mal nicht im Club Voltaire was statt, sondern wir müssen halt wirklich regelmäßig ein bisschen abwechslungsreiches Programm bringen.
Es ist interessant, weil du sagst gerade den Verlag, das heißt die Gegenbuchmasse schreibt eigentlich an verschiedene Verlage an und fragt sie, wie sieht es aus, habt ihr neue Ausgaben oder wie läuft das?
Eigentlich versuchen die Verlage selbst, die melden sich im Frühling schon selbst und sagen, ich möchte auch teilnehmen an der Gegenbuchmasse. Das ist so ein Selbstläufer im Grunde genommen. Gegenbuchmasse gibt es ja jetzt schon seit 20 Jahren. Es hat sich einfach rumgesprochen. Kleine Verlage, immer mehr Verlage werden aufmerksam und versuchen dann halt einfach mit ins Programm zu kommen, weil es ja ganz gut verbreitet wird. Nicht nur über Internet, die drucken halt auch wahnsinnig viele Flyer, die im ganzen Rhein-Main-Gebiet ausgelegt werden.
Ich war jetzt irgendwie mal für einen Tag in Berlin, also wirklich für einen Tag, das war sehr kurz und dann habe ich natürlich von der Gegenbuchmasse erzählt. Die Berliner wussten gar nichts darüber. Interessant, natürlich wissen wir auch nicht, was so in Berlin an Veranstaltungen laufen, während in welchen Messen. Aber gleichzeitig dachte ich mir, naja, es ist ja schon eine lange Zeit. Es ist vielleicht auch eine alte Frankfurter Schule, also ganz speziell Club Voltaire, wo natürlich unterschiedliche, ich sag mal jetzt etwas linkslastiges Publikum auch vor Ort ist, ob das jetzt Vorlesungen, Vorträge oder halt eben so eine Veranstaltung wie die Gegenbuchmasse ist, das ist schon etwas Besonderes und es geht in eine andere Richtung. Wie ist das denn für dich? Also wen schreibst du denn an Verlag an? Was ist so deine Aufgabe dann, wenn es im Januar vielleicht losgeht oder direkt jetzt nach der Gegenbuchmasse die nächste 2017 zu planen?
Im Grunde genommen kommen die Verlage schon auf uns zu. Wir können da überhaupt nichts großartig machen, weil sagen wir, okay, wir suchen was aus, das gemischt ist einfach das Programm. Mhm. Das muss was Zeitgemäßes sein. Wir brauchen halt wirklich entsprechend unterschiedliches Publikum und wollen auch möglichst aktuell sein. Oder was heute Abend kommt, das ist wahnsinnig wichtig, Menschenrechtsgeschichten. Und ich hoffe, dass das Haus ganz voll wird, bin ich davon überzeugt. Mhm. Und dann haben wir aber auch so Sachen wie zum Beispiel am Samstag in Bezug auf Rainer Werner Fassbinder, der Müll die Stadt und der Skandal ist wieder Frankfurt bezogen. Mhm. Also von Nordamerika über Lateinamerika über Deutschland, Frankfurt. Mhm. Mhm.
Wie ist das jetzt für dich, wenn du ein bisschen drüber schaust, so die letzten Jahre? Was gab's da für Themen? Was gab da für Schwerpunkte? Gab's jetzt irgendwie an einem Thema ganz viele Bücher oder viele Literatur, das angekommen ist die letzten 6 Jahre? Was konntest du persönlich da beobachten?
Es sind immer aktuelle Themen dabei, wie auch Islam, solche Geschichten, aber auch Themen, eben Kuba ist ein Thema, das seit Jahren einfach bearbeitet wird, im Grunde genommen.
Wer und weiß jetzt mit der neuen Vereinbarung, jetzt noch Kuba Thema wird die nächsten Jahre, wer weiß.
Warten wir mal ab.
Warten wir mal ab.
Ich kann eigentlich nur von den letzten 6 Jahren sagen, es ist immer sehr gemischt. Ja, die Frankfurter Buchmesse ist ja ein bisschen steif. Ich kenne auch die Leipziger Buchmesse. Mhm. Und da hat man die Möglichkeit, direkt in der Halle an einen Lesungen anzubieten, was sehr viel offener ist. Die Stadt Leipzig ist eigentlich eine bessere Messestadt, weil da wirklich große und kleine Verlage in der Stadt und auch auf der Messe halt ständig Lesungen machen. Und hier ist es ja so, dass die meisten Veranstaltungen von großen Verlagen organisiert werden und entsprechend ja das Mainstream eben. Und die Gegenbuchmesse ist deshalb so wichtig, dass sie weiterhin existiert und dass kleine Verlage die Möglichkeit haben, ihre Sachen vorzustellen, möglichst günstig, weil Veranstaltungen kosten immer Geld.
Sicherlich, natürlich. Für dich erstmal, Victoria, was erwartest du dieses Jahr so ein bisschen mit diesem Club Voltaire, mit den Büchern? Ist es jetzt wirklich so viel wie möglich Gäste oder ist es mehr Aufklärung für bestimmte Themen oder Schwerpunkte, die vielleicht weiterhin
bekannt machen? Zum Beispiel heute Abend, das Thema, ich meine, ich kriege regelmäßig die Nachricht von den Mahnwachen, war auch selbst schon mal vor der Botschaft, nur es hat nicht jeder Zeit. Die Leute kommen von außerhalb, da kommen Leute aus Hanau, Offenbach und so weiter, die dann auch mal heute Abend eine Lesung sich angucken können mit Musik und so weiter. Und ja, einfach Information, politisch, gesellschaftspolitisch. Das, was der Club eigentlich seit über 50 Jahren schon bringt, leistet.
Also eine ganz andere Art von Diskussion. Nicht so der Standard, was läuft, sondern halt eben den Hintergrund einer linksorientierten Gesellschaft, einer vielleicht einer Kultur oder gesellschaftskulturell etwas progressivere Themen angesprochen. Ist natürlich jetzt sehr, sehr allgemein gehalten, was wir jetzt hier so von uns geben. Wir werden uns aber gleich jetzt um einige weitere Themen hier bemühen heute. Bevor wir aber die Bücher vorstellen, weil wir würden jetzt gerne zumindest, was heute im Club Voltaire läuft und natürlich mit dem Buch mit Herrn Michael Koch, was er geschrieben hat die letzten Jahre. Aber bevor wir dieses tun, würde ich jetzt sagen, machen wir eine kleine musikalische Pause und werden dann gleich jetzt weitermachen. Ja, und ihr seid hier beim ABS Magazin auf Radio X 91.8 Megahertz, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr, heute mit dem Thema gegen Buchmesse, und zwar an dem Tag, wo die Buchmesse auch öffnet. Das ist heute Morgen um 10 Uhr losgegangen, aber bei uns geht es hier um eine ganz andere Veranstaltung, und zwar die Gegenbuchmesse. Und die gibt es jetzt mittlerweile hier in Frankfurt seit 20 Jahren, wird auch in verschiedenen Lokationen hier in der Stadt präsentiert. Also wir haben das Exzess, die Au, das Klapperfeld, also das Fête Votre Jeu und nicht zu vergessen unser Club Voltaire. Dazu habe ich heute die Frau Victoria Knopp eingeladen und den Herrn Michael Koch. Da freue ich mich sehr, dass ihr Zeit gefunden habt. Ja, wir haben eben gerade auch schon ein bisschen über die Geschichte von Club Voltaire gesprochen. Aber worauf wir eigentlich heute eingehen möchten, ist das Buch, das erste Buch, was heute im Club Voltaire vorgestellt wird. Und zwar geht es hier um einen Herrn, der jetzt seit 40 Jahren in Haft liegt. Und zwar handelt es sich um Leonard Peltier. Und Ein Leben für die Freiheit heißt das Buch. Es wurde von Michael Koch und Herrn Michael Schiffmann hier zusammengesetzt. Ein ganz schweres, dickes Band. Es sind irgendwie um die, ja, ich glaube 400, 500 Seiten oder 400 etwas Seiten, nicht ganz 500, mit Bildern, mit einer DVD, die Leonard Peltier zeigen, Musiker, andere Künstler und Berühmtheiten, die nochmal über Leonard Peltier sprechen. Aber wir haben heute den Herrn Michael Koch eingeladen, den Autor dieses Buches. Darüber freue ich mich sehr. Schönen guten Tag, Herr Koch, nochmal.
Moin, moin.
Moin, moin, genau, sehr schön. Wie sieht das denn aus? Was hat dich denn so jetzt hier dazu berufen, irgendwie dieses Buch zu schreiben? Also wenn man jetzt auf die Webseite geht und ein bisschen die Werbung fürs Buch holt, heißt es hier Sozialwissenschaftler, Germanist, Musiker, Konzertveranstalter, Autor und Menschenrechtsaktivist. Das sind so deine Backgrounds, die dich begleiten seit einigen Jahrzehnten. Und jetzt hast du die letzten Jahre dieses Buch geschrieben. Was hat dich dazu geführt, dieses Buch zu schreiben?
Was mich dazu geführt hat, das Buch zu schreiben, war eine konkrete Anfrage seinerzeit, das heißt 2011, vom Leica Verlag, die das Buch in seiner Serie Bibliothek des Widerstands herausgeben wollte, aber dann aus betriebswirtschaftlichen Gründen, wo das sich verzögert hat und wir dann halt alternativ einen anderen Verlag gefunden haben, der bereit war, das Buch dann auch in diesem Jahr anlässlich des 40. Jahrestag der Inhaftierung Peltiers zu veröffentlichen. Das ist im Prinzip so, so kamen wir zu dem Buch. Vorgeschaltet war allerdings, dass wir seit dem Jahre 2000 Unterstützerarbeit machen zur Unterstützung der Peltiers und auch Anteil indigener Konflikte lagen, die wir immer wieder dann, also ich sag mal Kultur, Menschenrechtsprojekte, Jugendprojekte, die wir unterstützen, Umweltprojekte, Frauenprojekte. Ja, auch ein Stück weit, weil wir der Ansicht sind, das ist eine der längsten Völkermordgeschichten der Neuzeit und die seit der kolumbianischen Zeit irgendwo laufen und die leider immer noch nicht vorbei ist.
Also wir, du sprichst von wir, vielleicht erklärst du uns mal, was du mit wir meinst.
Wir bedeutet, das steht auch als Herausgeber, ein Verein, Tocata LPSG Rhein-Main, Verein zur Unterstützung indianischer Jugend-, Kultur- und Menschenrechtsprojekte und Linda Peltier Support Group, eingetragener gemeinnütziger Verein, den wir 2000 gegründet haben. In dem Fall waren wir, meine Frau und ich, als wir in Kanada aus der Wildnis kamen und ein Flugblatt für Linda Peltier und dessen Begnadigung fanden. Und ja, meine Frau mir ansah, dass etwas sich in meinem Gesicht abspielt und sagte, mein Gott, den Fall kenne ich, seitdem ich 23 bin. Dem geneigten Hörer sage ich jetzt mal, ich bin jetzt fast 65, dann kann man ermessen, wie lang einfach dieser Fall die Weltöffentlichkeit schon immer wieder beschäftigt hat.
Du bist ja auch jemand, du warst vor Ort, du gehst da auch hin, hast Rich, genau, auch dort vor Ort Menschen besucht, mit ihnen gesprochen. Das machst du jetzt auch schon seit Jahrzehnten. Was ist das denn da? Vielleicht kannst du uns ein bisschen mal das beschreiben. Also man kann es im Buch sehr gut bildlich auch auf der DVD erkennen, aber auch die Schreibweise, die du nutzt, beschreibt einiges, naja, schon ein bisschen trostlos, ja, vielleicht etwas Verlorenes auch irgendwie in diesen Reservationen. Was waren so deine Eindrücke, als du das erste Mal dann da warst?
Ich war das erste Mal in der Reservation 2002 mit dem Cousin von Linda Peltier, einem Sozialarbeiter, den ich auf einer Vortragsreise hier durch Deutschland begleitet hatte, 2001. Und wir haben gemeinsam überlegt, wie wir dort auch Jugendprojekte unterstützen können. Ganz speziell musikpädagogische Jugendprojekte machen wir seit 2004 regelmäßig in der Reservation und auch in der Navajo-Reservation Arizonas und spenden dabei auch Musikinstrumente. Das ist so das eine Standbein und das andere ist die Menschenrechtsarbeit, die wir halt auch dort machen. Das heißt, wir sind vielleicht nicht Jahrzehnte, aber immerhin doch 14 Jahre, wie es dort bekannt in der Reservation. Das war für die Verfassung des Buches eine wichtige Grundlage, weil neben Zehntausenden von Seiten, Akten und anderer Literatur ich auch auf die Beschreibung der Situation vor Ort durch eigenes Beobachten, durch eigenes Dasein zurückgreifen konnte und auch auch mit Zeugen der Vorkommnisse, wegen denen Linda Peltier angeklagt und verurteilt worden ist, ich die Möglichkeit hatte zu sprechen. Wir haben dort einen großen Vertrauensbonus. Und ich sage einmal, wir haben jetzt dieses Buch im Sommer dort mit rübergebracht. Das ist ja nur apostrophiert in Deutsch, aber dennoch haben wir das Unterstützern gegeben. Und ja, die sind sehr beeindruckt und Linda Peltier hat es auch in seiner Zelle. Daran konnten sie sehen, das Vertrauen, das sie mir auch als Autor entgegengebracht haben, auch sehr persönliche Dinge und Erfahrungen und auch Involviertheiten zu berichten, haben sie gut aufgehoben gefunden. Und das Buch ist auf dem Markt und es ist auch ein Bestandteil unserer Aktivitäten, dass Linda Peltier, der jetzt 72 Jahre alt ist und über 40 Jahre inhaftiert ist, doch von dem scheidenden Präsidenten Obama hoffentlich begnadigt wird.
Mich würde interessieren, wenn du Zeit und ich denke schon, dass wir Zeit haben, auch ein paar Zeilen aus dem Buch liest, Ein Leben für die Freiheit. Ist schon ein sehr großer Titel. Titel ist der von dir? Wie kamst du zu dem Titel? Ich meine, klar ist es jetzt erstmal ein Bild vom Leonard Peltier, definitiv, aber es hätte auch andere Buchnamen geben können.
Es war der Arbeitstitel ursprünglich beim Leica Verlag war ein anderer, dann kam der neue Verlag und wir hatten einen Arbeitstitel, aber der weder mir gefiel und der war mir zu generalistisch und das war letztes Jahr in den Weihnachtsferien. Das Buch war praktisch schon im Lektorat und ich hatte 4 schlaflose Nächte. Und im 5. wachte ich morgens auf und sagte, mir reicht's. Das Buch heißt Ein Leben für die Freiheit. Hab das mit einigen Leuten abgeklärt, haben praktisch so eine Art Online-Abstimmung gemacht. Fanden sie alle gut, weil es eröffnet Fantasien. Hm. Ja, der Untertitel Lina Peltier und der indianische Widerstand ist schon fast wieder so ein bisschen eine Verkürzung. Hm. Weil es geht eigentlich darum, auch um die ganze Völkermordgeschichte, um die Lebensbedingungen in der Reservation. Hm. Und ein Leben für die Freiheit in Verbindung auch mit dem Bild, das Lina Peltier in der Haft selbst gemalt hat. Das Bild hat den Titel Down but not out. Ich denke, das eröffnet einfach Imaginationen, Assoziationen und mit einem kleinen Seitenspiegelblick ist es ein Motto, das ich eigentlich auch für mein eigenes politisches Leben in Anspruch nehme.
Mhm. Ich habe mir das Buch geholt vor ein paar Tagen und habe natürlich ganz viel auch drin.
Danke.
Ich habe es geholt, weil mich hat es interessiert, allgemein auch andere politische Gefangene, wie jetzt Abu Jamal oder so, hatte ich auch schon einige Sachen von ihm geholt und habe natürlich nicht gleich alles gelesen, aber habe mir ein paar Titel ausgesucht und am Ende hattest du mir auch noch ein paar Seiten empfohlen und dann war ich fast entsetzt, als ich das alles gelesen habe und hatte schon mehrere drin, ein bisschen in den Augen und warum ist der Mann im Gefängnis? Was ist der Hintergrund? Und vielleicht einfach so ein bisschen, wie kam er dazu, ein Aktivist zu werden? Jemand, der sich für den Widerstand in Westamerika, Mittel-Westamerika, ne? So Minnesota und
Nein, das ist schon, das ist eine pan-indianische Bewegung, die eigentlich in den ganzen USA dann aktiv war.
Richtig.
Und die sind auch viel gereist.
Genau. Die hatten auch riesengroße Länder. Also eigentlich ist, wenn man das so sagen würde, Westamerika, das würde gar nicht passen, weil es eigentlich in ganz Amerika Stämme gab oder Völker, die dort gelebt haben und sich mit der Natur zusammen in Einklang gefunden haben, bis natürlich dann irgendwann mal die Kolonialisierung dann über sie drüber gefallen oder sie erobert hat. Also vielleicht aus deinem Mund nochmal, wie ist das so für Leonard, wie fing er an, sich da zu politisieren und was hat ihn dazu bewegt?
Seine eigene Geschichte und wir beschreiben in dem Buch ja auch so seine Kindheit und Jugend und seine politische Sozialisation, dann später auch seine politischen Aktivitäten. Die gehen zurück auf eine Kindheit. Als indianisches Kind erfährt man sehr schnell Rassismus, Indianerfeindlichkeit, apostrophiert als Begriff, Ausgrenzung, Armut. Indianische Kinder wurden mehrheitlich aus ihren Familien geholt, in Boarding Schools, also Internatsschulen unter, ich würde mal sagen, fast gefängnisähnlichen Bedingungen. Umerzogen. Und das hat halt eine Reihe von Erlebnissen gegeben, die er beobachtet hat als Jugendlicher, dass indianische Fischereikonflikte mit Schlagstücken der Polizei dann beendet wurden, dass aufgrund einer Zwangsumsiedlungspolitik unter der Eisenhower-Ära Leute verhungert sind, weil man die Lebensmittelrationen eingestellt hat. Und dann kam natürlich die Politisierung aus den Jahren 1968 und folgende dazu, als junger Mann zu sehen, da wurde der indianische Widerstand ein Bestandteil überhaupt von globalen Protest- und Widerstandsbewegungen, stark orientiert an den Black Panthers und deren Aktionsformen. Es ging um Selbstschutz, es ging um auch wieder die Wiederaneignung der eigenen Kultur. Man muss wissen, dass bis zu den 70er Jahren zum Beispiel das Ausüben indianischer religiöser Zeremonien verboten war. Das heißt, es war ein Haftgrund. Also all das auch sich zu befreien von der Kolonialisierung, das sind Erfahrungen gewesen, die er als junger Mensch gemacht hat. Es gab eine Aufbruchbewegung auch da bei den Native Americans. Und das hat ihn halt erheblich politisiert. Das haben wir in einem Buch halt von einigen Beispielen beschrieben, einigen wirklich auch teilweise sehr traurigen Beispielen. Er hat dann, ist 1972 in das American Indian Movement eingetreten und hat sich vor allem um Arbeitslosenprojekte gekümmert, aber auch um gegen Kriminalisierung gearbeitet, war in Alkohol- und Drogenpräventionsprojekten engagiert und war dann später Sicherheitschef eines der Mitgründer vom American Indian Movement und ist dann mit einer Gruppe in die Reservation gebeten worden, weil die Stammesregierung eine völlig korrupte Stammesregierung war, die eine eigene Killergruppe aufgebaut hat, die traditionelle Lakota-Indianer und auch die sich jung politisierenden Native Americans nicht nur bedroht hat, sondern es gab über 60 Morde an diesen Personengruppen unter den Augen der Polizei, des FBI. Und es waren vor allem alte Familien, die dort liquidiert wurden. Und zum Schutze haben dann 12 der 13 Häuptlinge des American Indian Movement um Hilfe gebeten. Und die sind gekommen und sie haben geholfen. Und das Tragische ist, dass bei einem der Konflikte 3 Menschen das Leben verloren haben, 2 FBI-Agenten, ein junger indianischer Aktivist. Man hat Lena Peltier dann last not least als Schuldigen identifiziert, obwohl ganz klar war, dass alle Beweise manipuliert waren, Zeugenerpressungen stattgefunden haben, Einschüchterungen der Geschworenen. Und ein anderer Richter hat die beiden Mitgefangenen auch freigelassen, nur er hatte halt dann später einen Richter gehabt, der sehr wohl gebrieft war, dann auch vom FBI, damit man ihn praktisch in Geiselhaft genommen hat. Später hat man dann auch den Tatvorwurf zurückgenommen, es wäre ihm nicht nachweisbar, dass er verantwortlich für die beiden toten FBI-Agenten wäre, aber er wäre Mitwisser und Mittäter. Und das hat ausgereicht, um jetzt immer noch in 40 Jahren in Gefangenschaft zu halten.
Also 40 Jahre, das sind ja fast 3-mal lebenslänglich, jetzt zumindest hier in Deutschland oder Europa. Und du hast vorhin noch mal kurz einen kleinen Einwurf gegeben, du sagtest, naja, wegen guter Führung hat er ja eigentlich noch 20 Jahre, hat man ihm abgezogen. Das heißt, der wäre eigentlich jetzt schon bei 60 Jahren Haft. Das ist halt die Frage, also was will man denn, geht es da wirklich jetzt um irgendeine Tat oder geht es jetzt hier um Brechen von einem ganz wichtigen Menschen für den damaligen Widerstand in den Anfang der 70er? Und das ist so ein bisschen, was ich so raushören kann. Natürlich, man kann sagen, dass jemand auch nach 30 Jahren Haft eigentlich auch schon fast nicht mehr in der Lage ist, ich nenne es mal jetzt so für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, ein normales Leben führen kann. Das ist sehr schwierig für Menschen, die dann irgendwie schon alleine 15 Jahre oder Isolationshaft waren, existieren zu können in der Gesellschaft. Deshalb weiß ich nicht, worauf eigentlich man jetzt eine längere Haft beim Herrn Peltier auch noch weitermachen will. Also das ist so ein bisschen so ein Absurdum. Ja.
Spekulativ kann man sagen, es geht hier um Rache. Es geht hier nicht um Gerechtigkeit, sondern es geht um Rache. Es geht nicht um Justiz, sondern es geht einfach um Vollzug von etwas. Und auch jetzt hat in der laufenden Begnadigungskampagne, die jetzt weltweit startet, zur Endzeit von Obama, das FBI schon verlautbaren lassen, sie werden alles tun, um eine Begnadigung zu verhindern. Bei den Native Americans, also bei denen, die hinter Leonard Peltier stehen, hat er den Namen That's Our Nelson Mandela. Und nicht zufällig hat sich Nelson Mandela auch für seine Freilassung immer wieder eingesetzt. Er hat eine hohe Anerkennung bei den Menschen, die ihn erlebt haben in den damaligen konfliktreichen Tagen in der Reservation, die ja bürgerkriegsähnliche Zustände waren. Wer sich da mal ein Bild machen will, schaut sich vielleicht den Film Thunderheart oder in Deutsch heißt der Halbblut an mit Val Kilmer und Graham Greene. Ist kein Dokumentarfilm, ist ein Hollywoodfilm, aber das Klima des Terrors, den diese Killergruppe, selbst Indianer, gegen ihre eigenen Leute vorgehen. Wer dieses Klima mal so einem Hauch nachvollziehen will, guckt sich diesen Film an. Ich selbst habe mit Zeugen gesprochen, die dann während dem Gespräch auf einmal ihr T-Shirt geöffnet haben und gesagt, ich war 7 Jahre alt, da sind die Kugeln mir in den Brustkorb eingedrungen. Ich habe es überlebt, meine Schwester hat es überlebt. Und wenn du es, ich würde dir auch meine Schwester rufen, die steht da hinten und sie wird vor dir ihr T-Shirt öffnen, ihr Hemd öffnen und dann siehst du rechts, wo normalerweise ihre Brust sein müsste, ein riesiges Loch. Sie war damals 3 Jahre alt oder 4 Jahre alt gewesen, als diese Killergruppe vor unserem Haus einfach wahllos durch die Fenster geschossen hat. Wir waren Kinder. Das war das Klima. Alte Leute haben sich nicht getraut, Wasser aus den Wasserstellen zu holen, rüber über die Straße zur Post zu gehen. Das war Terror gewesen. Und da, in diesem Zusammenhang, hat man halt das American Indian Movement um Schutz gebeten. Mhm. Und die Leute interpretieren es so. Wir haben sie gerufen, sie sind gekommen. Sie waren bereit, ihre Freiheit und ihr Leben für uns zu geben. Und genau das ist so geschehen.
ABS-Magazin. ABS-Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Hier ist das ABS-Magazin jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr und zwar auf Radio X 91.8 Megahertz. Wir sind auch auf Kabel 99,85. Und für alle, die vielleicht jetzt auf ihrem Smartphone oder irgendwie auf irgendeinem anderen Computer sich befinden, könnt ihr natürlich auf Radio X /live auch uns live hören. Und nicht zu vergessen, das ABS-Magazin hat seine eigene Webseite und dazu wollen wir natürlich auch die Sendung, die wir heute jetzt hier fahren. Ja, ich hoffe, dass die heute Abend gleich auch on air ist und dann könnt ihr die natürlich auch morgen nachhören oder übermorgen oder überübermorgen, je nachdem, wann ihr Zeit habt. Und ansonsten, ja, wir reden jetzt hier heute über die Gegenbuchmasse. Mein Gast ist Viktoria Knopp und Michael Koch und zwar geht es um ein Buch, das heute im Club Voltaire vorgestellt wird. Es geht um das Buch Ein Leben für die Freiheit. Da ist der Herr Michael Koch hier und ich hoffe, dass der Herr Michael Koch auch ein bisschen was aus dem Buch uns vorliest. Also ich würde es mir wünschen, wir haben gerade so ein bisschen gehapert, welche Stelle wollen wir? Ich habe jetzt mal eine ganz simple Stelle von einem jungen Pelletier, wo er noch relativ jung ist und noch nicht so wirklich vielleicht in seinem politischen Dasein so richtig angekommen, oder?
Nein, 8 Jahre.
8 Jahre.
Stellen wir uns vor, er ist 8 Jahre.
Aha, gut.
Und die Situation ist die, sein Großvater ist an Lungenentzündung verstorben. Der Großvater, der durch Jagd und Fischen noch dafür sorgen konnte, dass in den kalten Wintern die Familie etwas zu essen gefunden hat. Und das wurde jetzt sehr enger mit dem Überleben für die Familie.
Also sie haben die Lebensmittelration.
Ja, es geht jetzt erstmal auch, dass einfach die Selbstversorgung damit irgendwie beeinträchtigt war. Und ein 8-Jähriger, der hat dann vielleicht mal mit der Steinschleuder ein Eichhörnchen erlegt, wie es Pelletier mal dann auch selbst in seiner Biografie geschrieben hat. Mhm. Oder einen kleinen Vogel, aber das macht nicht eine ganze Familie satt. Mhm. Und deswegen steige ich genau da an der Stelle ein.
Bitte.
War für die Kinder das Leben in Hunger und extremer Kälte schon schlimm, so sollte es noch viel schlimmer kommen. Im folgenden Herbst wurden sowohl Betty Ann als auch Leonard Pelletier von Regierungsbeamten abgeholt und gegen ihren Willen und gegen den Willen ihrer Großmutter in eine Internatsschule des Bureau of Indian Affairs verbracht. Dort angekommen, bekamen sie zuerst ihre Haare kurz geschoren, mussten sich danach nackt ausziehen, um sich gegenseitig Desinfektion mit DDT zu überschütten und so lange gegenseitig abzuschrubben, bis sie bluteten. Dann wurden ihnen ihre Bekleidung abgenommen und gegen eine uniformähnliche Anstaltskleidung eingetauscht. Leonard erlebte die Jahre in der Boarding School wie hunderttausende anderer indianischer Kinder seit Generationen. Zitat: Ich betrachte meine Jahre in Weberton als meine erste Haftstrafe. Und ich bekam sie wegen des gleichen Verbrechens wie all die anderen, weil ich Indianer bin. Zitat Ende. Pelletier musste wie alle anderen indianischen Kinder und Jugendlichen in den Internatsschulen Englisch sprechen. Und immer, wenn er beim Sprechen seiner Stammessprache erwischt wurde, wurde er brutal von dem Erziehungspersonal geschlagen. Zitat: Man kann wohl sagen, dass der erste Gesetzesverstoß meiner Verbrecherlaufbahn darin bestand, meine eigene Sprache zu sprechen. Wenn das keine Gewalttat ist, so Pelletier lakonisch über die Zeit zwischen 1953 und 1956 in Weberton. Nach seinem Hauptschulabschluss in Flandreau, Süd-Dakota, kehrte Leonard Pelletier 1957 als 13-Jähriger in die Turtle Mountain Reservation zurück, wo mittlerweile auch seine geschiedenen Eltern wieder lebten. In den folgenden beiden Jahren bis 1959 verbrachte er dort einerseits seine Zeit, so wie die meisten Kids seiner Generation. Er ging auf Partys und Schulbälle, hörte im Radio viel Rock'n'Roll-Musik und verbrachte seine Zeit oft mit Freunden. Auf der anderen Seite ging er jedoch auch zu Powwows, zu religiös-spirituellen Zeremonien und besuchte mit seinem Vater Stammestreffen zu aktuellen Themen. 1958 hatte der 14-jährige Peltier seinen ersten Konflikt mit dem Gesetz. Eines Nachts schlich sich Peltier mit einigen Freunden zu einer traditionellen Lakota-Sonnentanzzeremonie, die zu dieser Zeit noch verboten war. Beim Verlassen des Sonnentanzgeländes wurden die Jugendlichen von BIA, also Bureau of Indian Affairs, Polizisten, unter dem Vorwand, sie seien betrunken, angehalten, festgenommen und über Nacht eingesperrt. Im Winter des gleichen Jahres wurde Peltier dabei erwischt, als er aus einem Tankwagen der Armee Dieselöl abzapfte. Es war ein eiskalter Winter. Ich ergänze mal, das heißt, wir müssen uns Temperaturen um die 36 bis 40 Grad minus vorstellen. Ein heftiger Sturm war angekündigt und bis zur Auszahlung der Fürsorgegelder dauerte es noch mehrere Tage. Einige Familien hatten bereits kein Heizöl mehr und froren in ihren einfachen Baracken. Auch die Heizölvorräte im Haus von Peltiers Mutter neigten sich dem Ende zu und der 14-Jährige wollte nichts weiter als seiner Mutter helfen. Nach zweiwöchigem Gefängnisaufenthalt wurde der 14-Jährige seiner Mutter übergeben. Peltier hatte seine nächsten zwei Lektionen gelernt, was es bedeutet, Indianer zu sein. Zitat: Meine Sprache zu sprechen war also mein erstes Verbrechen. Meine Religion auszuüben, mein zweites. Der Versuch, meine Familie vor dem Erfrieren zu bewahren, war also mein drittes Verbrechen. Von nun an würde ich als unverbesserlich gelten. Meine Karriere als hartgesottener Verbrecher nahm ihren Lauf.
Ja, das war jetzt sozusagen die Antwort auf die Frage, die ich vorhin gestellt habe. Wie ist eigentlich Leonard Peltier dazu gekommen, sich für Native Americans oder für sein Volk und auch für seine Sprache und seine Herkunft zu interessieren? Und ja, das war jetzt ein Auszug aus dem Buch »Ein Leben für die Freiheit« von Michael Koch und Michael Schiffmann und das ganze Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Ja, und ihr seid hier beim ABS-Magazin Radio X und zwar 91.8 MHz jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr. Und für euch da draußen, die es noch nicht gehört haben, heute jetzt irgendwie die ganze Sendung, könnt ihr natürlich nachhören auf der absmagazin.de-Seite, die dann heute Abend oder allerspätestens morgen Vormittag aktualisiert wird. Ansonsten gibt es natürlich morgen eine Wiederholung auch, die Topics um 14 bis 15 Uhr. Vorab erstmal, Michael, danke fürs Vorlesen aus dem Stück. Das ist, glaube ich, einer gleich der ersten Kapitel, Ein Leben für die Freiheit, Leonard Peltier und der indianische Widerstand. Das war schon eigentlich alles sagend, ne? Warum und wie und weshalb das eigentlich so alles passiert. Gleichzeitig mit mir hat es eben gerade schon was gemacht, schon fast eine Träne im Auge gehabt oder auch zwei. Was hat es denn mit dir gemacht, Michael, so das zu schreiben, das alles irgendwie nachzuvollziehen und was macht das mit dir? Ist das irgendwie eine Erleichterung, dann doch so ein Buch dann zu Ende zu schreiben und sagen, okay, jetzt habe ich es irgendwie verarbeitet oder ist da jetzt dir neue Ideen gekommen, wo du sagst, da könnte ich wieder ansetzen und weitermachen?
Das Buch ist ein Bestandteil von einer 16-jährigen Auseinandersetzung mit dem Fall und mit indianischen Angelegenheiten, wobei das in meiner Jugend schon mal irgendwo auch ein Thema war zu der Zeit, als Black Panther und Red Power aufkam. Ich 16, 17 Jahre alt war, waren das für mich spannende Themen, bevor ich mich dann eher auf soziale Bewegungen in diesem Land mal reduziert habe. Was macht das Buch oder was macht die ganze Thematik mit einem? Sie lässt einen Achterbahn fahren. Achterbahn zwischen Traurigkeit, Wut und Zorn. Ein Kampf gegen Hoffnungslosigkeit, manchmal auch Irritation. Wenn ich die Dokumente des FBI lese oder zwei FBI-Leute haben ein Buch geschrieben über das American Indian Movement und das dann als American Indian Mafia bezeichnet. Es ist faszinierend, wie die schreiben und das weckt in einem auf einmal auch manchmal Zweifel. Dann gehe ich wieder zu Personen, mit denen ich mich aussprechen kann, die dort unten vor Ort leben. Ja, und wenn ich dann halt auch dort unten bin und sehe diese vorhin schon mal genannte Armut, das ist eine der ärmsten Gegenden Nordamerikas. Es ist dritte Welt in der sogenannten ersten Welt, mit der höchsten Säuglingssterblichkeitsrate überhaupt der westlichen Welt, mit der niedrigsten Lebenserwartung. Nicht nur in Amerika, sondern mitten in der westlichen Welt. Ja, dann macht es irgendwie ein Stück weit auch fassungslos. Und seitdem das Buch jetzt in Druck gegangen ist, bin ich in regelmäßigen Kontakt mit Linda Peltier, auch per E-Mail. Und wenn ich dann manchmal seine E-Mails lese, dann passiert mir das auch, dass mir die ein oder andere Träne da aus den Augen kullert. Wenn ich zum Beispiel bei Lesungen manchmal sein Grußwort an die deutschen Unterstützer und Leser vorlese. Oder in der letzten Woche hatten wir in Heidelberg ein dreitägiges Symposium und ein einseitiges Schreiben an die Symposiumsbesucher und Organisatoren geschrieben. Ja, und vor allem auch, weil es zeigt, ihm ist so viel Unrecht widerfahren, auch eigentlich seinen Leuten, also für die er ja auch sagt, sitze ich, nehme mich persönlich gar nicht so wichtig. Das ist etwas, was mit meinem Volk, wie er es sagt, geschieht tagtäglich. Ja, das stimmt irgendwie auch fassungslos, die Dimensionen von Barbarei und Rassismus und Völkermord, und wenn man sich dann parallel Aleppo anschaut oder so etwas, dann ja.
Ja, vielen Dank fürs Kommen heute. Was mich noch interessiert, oder beziehungsweise es gibt noch eine kleine Aktion zu diesem Buch, also nicht nur, dass es im Buch eine CD gibt, wo man halt Worte von Peltier hören kann und auch von anderen Anhängern von ihm, sondern es gibt auch eine sogenannte Freedom for Leonard Peltier Postkarte, und da kann man direkt an das Weiße Haus schreiben, an den Herrn Obama. Und man kann da was Persönliches draufschreiben, sich dazu nochmal bereit erklären, persönlich, um ja die Befreiung von oder Begnadigung von Peltier anzugehen. Wo findet man euch auf der Webseite? Wo findet man diese Postkarten, wenn Zuhörerinnen da dran Interesse haben?
Webseite www.leonardpeltier.de. Leonard Peltier, ein Wort, kleingeschrieben.de. Dort gibt's dann auch die Kontaktdaten, wie man uns per E-Mail erreichen kann, und dann kann man die E-Postkarten bestellen und kann sie auf den Veranstaltungen von uns auch gratis mitnehmen. 90 Pfennig Briefmarke drauf, ab damit. Mehrere tausend Leute aus Deutschland haben das schon gemacht. Nächste Veranstaltung nach heute Abend, und ich bin froh, im Club Voltaire wieder zu sein. Nächste Veranstaltung ist dann am 29. Oktober in Berlin vor der amerikanischen Botschaft, und dann geht die dritte Lesetour weiter am 17. November in Offenbach bei der Freireligiösen Gemeinde und am 1. Dezember in Berlin, und dann da gibt es immer auch überall die Postkarten. Aber ansonsten einfach eine Mail schicken, wir schicken zu. Das war's.
Dann viel Erfolg. Du hast es auch gerade angesprochen, Club Voltaire. Was ist denn da noch dann los die nächsten Tage, Victoria? Also da gibt's noch drei weitere Bücher?
Drei weitere Themen. Und zwar morgens gibt's eine Lesung mit Volker Hermsdorf und Hans Mottroff mit dem Titel Kuba, Aufbruch oder Abbruch? Die Annäherung von USA und EU an den bisherigen Erzfeind Kuba weckt Hoffnung, aber auch bei Freunden Kubas auch Befürchtungen und verleitet zu Spekulationen. Mhm. Am Donnerstag ist das? Nein, das ist am Freitag. Haben wir eine Veranstaltung mit dem Philosophen Michael Schmidt-Salomon mit dem Thema Die Grenzen der Toleranz. Mhm. Die offene Gesellschaft hat viele Feinde. Die einen streiten für Allah, die anderen für die Rettung des christlichen Abendlandes. Letztendlich verfolgen sie das gleiche Ziel. Und Michael Schmidt-Salomon wird erklären, warum grenzenlose Toleranz im Kampf gegen Demagogen auf beiden Seiten nicht hilft und wie wir die richtigen Maßnahmen ergreifen, unsere Freiheit zu verteidigen. Am Samstag dann ist eine Veranstaltung mit Rainer Diederich und Peter Menner, die das Buch zusammengestellt haben, Der Müll, die Stadt und der Skandal, Fassbinder und der Antisemitismus heute.
Ja, das ist jetzt Club Voltaire. Ansonsten könnt ihr auf Gegenbuchmasse, wohlgemerkt, .de, also Gegenbuchmasse in einem Wort, .de, die alle Veranstaltungen, die nächsten 5 Tage hier in Frankfurter Locations stattfinden. Meine Empfehlung ist natürlich das Buch heute Abend im Club Voltaire. Dann das Thema mit dem IS verhandeln, wird auch im DGF-Haus, das ist eine evangelische Gemeinde, stattfinden, der NSU in bester Gesellschaft, auch eine Empfehlung, wird wahrscheinlich im Café Exzess und Goodbye Gender am Sonntag im Klapperfeld. Das sind so meine Tipps. Ansonsten gibt es am Samstag die Lesenacht im Exzess. Da werden einige Autoren alle zusammen sein für euch. Das war jetzt das ABS-Magazin. Vielen Dank an meine Gäste, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg.
Danke.
Alles Gute und hoffe, wir konnten euch hier anregen mit ein bisschen Gegenbuchmasse. Vielen Dank fürs Zuhören und ich sage, wir hören uns hoffentlich bald irgendwann mal. Wahrscheinlich im November komme ich persönlich. Danke fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch, genießt den Herbst, lasst euch nicht von dem Regen abschütten, geht rausspazieren, guckt euch diese schönen goldengelbe Farben an. Bleibt gesund und bis dahin sage ich ciao.
ABS Magazin.
ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.